Hallo zusammen, ich bin der Tobi und ich heiße euch zu diesem Nerdy Bunch Spezial herzlich willkommen. Anlässlich des 35. Jubiläums von The Legend of Zelda möchte ich euch gerne die Entwicklungsgeschichte der einzelnen Zelda-Spiele näher bringen. Dabei gehe ich chronologisch auf jeden Hauptteil der Spiele ein. Spin-offs wie Link's Crossbow Training oder Tingle's Rosy Rupee Land werden also außen vor gelassen. Da sich die Entwicklungen der einzelnen Spiele meist überschneiden, ist die Chronik nach den Veröffentlichungsdaten sortiert. Aber genug des Vorwortes, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. Wir schreiben das Jahr 1983. Noch während sich Super Mario Bros. Für das NES oder in Japan Famicom in Entwicklung befindet, begann Nintendo Mastermind Shigeru Miyamoto mit dem Konzept zu einem zweiten Spiel. Im Gegensatz zu den eher linearen Mario-Spiel wollte Miyamoto ein Spiel entwerfen, in welchem der Spieler mehr Freiheiten hat. Die ersten Entwürfe dieses neuen Spiels sahen vor, dass die Spieler virtuelle Dungeons erstellen und diese mit anderen teilen und gegenseitig erkunden können. Bei der Entwicklung der ersten Dungeons stellte sich aber heraus, dass das Erkunden mehr Spaß machte als das Erstellen, und so wurde das komplette Spiel nochmal überdacht. Hauptaugenmerk wurde ab diesem Zeitpunkt auf das Erkunden gelegt. Miyamoto erzählte oft in Interviews, dass dies eine Anspielung auf seine Kindheit sei, da er oft als Kind Höhlen erkundet hat. Wahrscheinlicher ist aber, dass Nintendo sich sehr viel von einem Spiel namens The Tower of Druagawa abgeschaut hat, einem zu diesem Zeitpunkt in Japan sehr beliebten Dungeon Crawler. Trotzdem war das Spiel im ständigen Wandel und es wurden viele Ideen rausgeworfen, die aufgrund der Hardware-Limitation des NES nicht mit integriert werden konnten. So bekam im Lauf der Entwicklung der Held seinen Namen. Der Name Link sollte als Verbindung zwischen der Spielwelt und dem Spieler dienen. Anfangs war der Held auch noch als Rechtshänder geplant, aufgrund eines besseren Artstyles aber dann doch als Linkshänder ins Spiel implementiert. Gegen Ende der Entwicklung zog Nintendo dann auch noch den Drehbuchautor von Dragon Ball und Dr. Slump hinzu. Dieser schrieb eine Hintergrundgeschichte zu dem Spiel, welche allerdings nur in Form der Spielanleitung erschien. Zu diesem Zeitpunkt etwa erhielt das Spiel dann auch die europäischen Einflüsse, wie zum Beispiel das Mädchen in der Not-Konzept sowie den Namen Zelda. Dieser kam übrigens von der Tochter des Schriftstellers F. Scott Fitzgerald, dessen Name Miyamoto als schön beschrieb. Ein Fehler schlich sich letzten Endes aber doch noch in die Entwicklung. Da die Level bzw. Dungeons damals zuerst auf Millimeterpapier gezeichnet und später vom Programmierer Tezuka ins Spiel digitalisiert wurden, konnte es zu Übertragungsfehlern kommen. So passierte es, dass die Hälfte der Kartendaten beim Übertragen verloren gingen, was Miyamoto im Nachgang aber nicht schlimm fand. Seiner Meinung nach fühlten sich weniger Dungeon besser an. Die fehlenden Dungeon wurden jedoch als zweite Queste an den Schluss des Spiels wieder angehängt. Nintendo engagierte Koji Kondo dafür, den Soundtracks des Spiels zu komponieren. Kurz vor Fertigstellung wurde Kondo darüber informiert, dass die Copyrights für die Titelmelodie noch nicht ausgelaufen waren und somit nicht genutzt werden durften. Geplant war das Stück Bolero von Maurice Raffel. Kondo mischte aus diesem Lied das heute sehr bekannte Zelda-Theme. Trotz dieser und vieler weiterer Schwierigkeiten konnte das Spiel 1986 einen Riesenerfolg mit 6,5 Millionen verkauften Einheiten auf dem NES feiern. Zusätzlich war dies die Geburtsstunde des Zelda-Franchises. Nach dem Erfolg von The Legend of Zelda sollte ein weiteres Spiel in die Entwicklung. Diesmal sollte es sich um einen Sidescroller handeln, bei dem Auf- und Abbewegungen im Mittelpunkt stehen. Außerdem wollte Miyamoto Elemente einbauen, welche es in das erste The Legend of Zelda nicht geschafft haben. Hierfür stellte Miyamoto ein völlig neues Team zusammen und holte sich zum Beispiel den Grafikdesigner von Ice Climbers dazu. Auch der Komponist Kondo wurde durch Akito Nakatsuka ersetzt. Dieses Spiel wurde später als Zelda 2 Adventure of Link veröffentlicht. Gegen Ende der 80er waren in Japan anspruchsvolle und schwere Spiele im Kommen. Für das neue Team stand also fest, dass sie sich diesem Trend anschließen wollten und entwickelte das Spiel so, dass sie es persönlich als Herausforderung empfanden. Sugiyama, der Co-Regisseur des Spiels, hat in einem Interview mal erzählt:
Eine Sache, an die ich mich erinnere, ist ein Anruf von einem Kunden aus der Zeit. Er sagte, er könne den letzten Boss nicht besiegen. Wir sprachen mit ihm und fanden heraus, dass er vollständig ausgerüstet war. Also mussten wir ihm sagen, dass es jetzt nur auf sein Können ankommt. Eine ziemlich harte Antwort, oder?
Das zweite Zelda-Spiel sollte zudem auch mehr einem Rollenspiel ähneln. So gab es ein Levelsystem, bei dem Lebens- und Angriffswerte verbessert werden konnten. Die offene Welt wurde durch eine Oberweltkarte ersetzt, auf der Link zu neuen Orten reisen oder auch Feinde treffen konnte. Miyamoto wollte aber noch mehr Rollenspielelemente in das Spiel packen. So war bereits ein drittes Zelda-Spiel mit dem Originalentwicklern in Arbeit. Ideen, die es nicht in das dritte Spiel geschafft hatten, sollten also in Zelda 2 untergebracht werden. So war der Feenzauber ein Überbleibsel der verworfenen Partyfunktion aus dem dritten Teil. Zelda 2 unterschied sich aber noch in anderen Aspekten stark zu seinem Vorgänger. Zum einen gab es die bereits erwähnten Oberweltkarte, zum anderen wurde hauptsächlich in der Sidescrolling-Ansicht gespielt. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war mal wieder die Hardware-Limitation. Zelda 2 erschien knapp ein Jahr nach seinem Vorgänger, konnte sich aber nur 4,3 Millionen Mal verkaufen, würde aber noch für Nintendos größten Erfolg wichtig sein. Wie bereits erwähnt, ruhte sich das Team rund um Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka nach dem Erfolg von The Legend of Zelda auf dem NES nicht aus und überlegte sich schon neue Konzepte für ein nächstes Spiel. Während der zweite Teil der Reihe schon in Entwicklung war, überlegte Miyamoto, was Zelda besonders definiere. Es war die Freiheit, verschiedene Dinge zu tun, zu scheitern und etwas Neues zu probieren, bis es Klick macht. Mit dem Ende des NES und der Veröffentlichung des SNES war schnell klar, dass man sich die neue Hardware von Nutzen machen wollte. Klar war auch, dass man zu der Top-Down-Perspektive zurückkehren wollte. Miyamoto wollte außerdem, dass der Spieler noch mehr mit der Welt interagieren kann. So sollte er die Möglichkeit haben, Schalter zu aktivieren oder Kisten zu verschieben. Das noch kleine Team experimentierte viel mit der neuen Hardware. Das Team sollte erst vergrößert werden, sobald die Grundsteine des Spiels fertig waren. Es gab viele Ideen zu den Aktionen, die der Spieler ausführen konnte. Dinge wie Essen oder Tanzen wurden später aus dem Spiel gestrichen. Andere Aktionen wie Sprechen, Ziehen, Drücken und Werfen blieben aber Bestandteil des Spiels. Andere Ideen, die bereits in den anderen Spielen verworfen wurden, sollten aber wiederkommen. Da im ersten Spiel Zeitreisen geplant waren, wollte man dies auch im dritten Teil verwenden. Man experimentierte also mit einer Multi-Hub-World, bei der die Hauptwelt Einfluss auf die anderen Welten haben sollte. Ursprünglich waren hier drei Welten geplant. Das Entwicklerteam befürchtete aber, dass drei Welten den Spieler überfordern könnten. Die Anzahl der Welten wurde also auf zwei beschränkt. Und Kansuke Tanabe hatte die Idee zu einer hellen und dunklen Welt. Es vergingen also 2 Jahre in der Entwicklung, bis man sich auf ein Konzept des Spiels einigen konnte. Es wurden viele Ideen wieder verworfen, wovon Nintendo typisch auch viele für andere Spiele verwendet worden sind. Als das Team um Zelda 3 vergrößert worden war, konnte Nintendo Yoshiaki Koizumi mit ins Boot holen. Er wurde damit beauftragt, das Handbuch des Spiels zu entwickeln und hatte dabei viele Freiheiten. Da Koizumi der Ansicht war, dass Videospiele Geschichten erzählen können, wie es in einem Film nie möglich wäre, wollte er so viel Geschichte in das Spiel packen, wie ihm möglich war. Als die Entwicklung dem Ende näherte, brauchte das dritte Spiel auch noch einen Namen. Während das Spiel in Japan Triforce of the Gods genannt wurde, wollte Nintendo of America religiöse Begriffe, soweit es geht, vermeiden. Deswegen wurde der Name auch für den westlichen Markt auf A Link to the Past angepasst. Außerdem wurden religiöse Zeichen aus dem Spiel während der Lokalisierung komplett entfernt. Das Spiel erschien letztlich 1991 in Japan und 1992 im Westen. Es gilt wohl bis dato als das beste 2D-Zelda-Abenteuer. Springen wir zeitlich aber nochmal zurück. 1989 erschien in Japan der Game Boy. Ein tragbares Gerät mit schwächerer Leistung als der NES. Während sich die Entwicklung von A Link to the Past dem Ende näherte, schaffte es der Chefentwickler Kazuaki Morita, ein Dev-Kit für den Game Boy zu bekommen. Er startete eine Art Hobbyprojekt und experimentierte, wenn er Zeit dafür hatte. Als A Link to the Past schließlich fertig war, schlug Morita vor, das Spiel auf den Game Boy zu portieren. Da Morita aber erst nach der Konzeptphase von A Link to the Past zum Zelda-Team dazustoß, wollte er noch eigene Ideen zum Port hinzufügen. Als diese Ideen sich häuften, entstand quasi ein völlig neues Spiel. Auch Yoshiaki Koizumi und Kensuke Tanaba wurden eingeladen, sich anzuschließen. Während Koizumi für die Hauptstory des Spiels verantwortlich war, setzte sich Tanabe an das Charakterdesign sowie Nebenquests. Auch Tasuka war mit dabei. Er legte den beiden Koizumi und Tanabe eine Liste mit Anforderungen auf den Tisch. So durfte das Spiel keine Prinzessin haben, es durfte kein Triforce vorkommen, es würde nicht in Hyrule stattfinden und das Spiel darf nicht zu groß werden. Das waren die Bedingungen für das Spiel Link's Awakening. Shigeru Miyamoto indes war an diesem Projekt nicht beteiligt. Koizumi erkannte also die Chance und schaffte eine spannende Geschichte und wollte somit dem Spiel ein Gefühl von Drama verleihen. Ohne die Aufsicht von Miyamoto erstellte das kleine Team ein charaktervolles Abenteuer voller packender Nebenereignisse. Dass sich das Team austoben konnte, zeigten sie, indem sie Charaktere aus Mario- und Kirby-Spielen mit in das Spiel entwickelten. Manchmal sogar ohne die Erlaubnis der anderen Teams. Diese lockere Herangehensweise führte schließlich auch zu Minispielen, wie zum Beispiel das Fischen. Nach knapp 1,5 Jahren wurde das Spiel 1993 für den Game Boy released. Es verkaufte sich knapp 3,83 Millionen Mal und übte einen starken Einfluss auf die zukünftigen Zelda-Spiele aus. Beginnend mit dem Spiel, welches als nächstes entwickelt werden sollte. Nach dem Release von Link's Awakening stoß Miyamoto wieder zum Zelda-Team zurück. Zusammen mit Koizumi begannen sie die Arbeit an einem Remake für Adventure of Link. Dies sollte mit einer 3D-Grafik für das SNES erscheinen. Es wurde wieder viel experimentiert. Sie scheiterten aber schnell an der Machbarkeit dieses Projektes und widmeten sich schnell anderen Projekten. Das Kernteam wollte aber weiterhin an einem 3D-Zelda-Spiel arbeiten. In der Zwischenzeit kündigte Nintendo das N64 an. Eine 64-Bit-Konsole, die für 3D-Spiele konzipiert war. Zusätzlich kündigte Nintendo auch das Nintendo 64 Disk Drive an. Hierbei handelte es sich um die Erweiterung für die Konsole, mit der ZIP-ähnliche Magnetplatten abgespielt werden konnten und die Konsole mit mehr Arbeitsspeicher versorgte. Koizumi arbeitet derzeit an einer Zelda-Tech-Demo, die der Öffentlichkeit präsentiert werden sollte. Zusammen mit Giles Goddard, einem Programmierer, der an Star Fox gearbeitet hatte, und Takua Shimizu, wurde diese Tech-Demo geschaffen. Es zeigte einen Link aus Zelda 2, der mit 3D-Polygonen auf der N64 gerendert wurde. Diese Demo wurde 1995 auf der Spaceworld der Öffentlichkeit gezeigt. Im folgenden Jahr erschien die N64 zusammen mit Super Mario 64. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka und Yoshiaki Koizumi voll mit diesem Projekt beschäftigt. Vor allem Koizumi wollte seine Erfahrung, die er in Super Mario 64 gesammelt hatte, nutzen, um auch ein 3D-Zelda-Spiel zu schaffen. Koizumi holte sich einen Entwickler namens Jin Ikeda Osawa mit ins Boot und sie begannen zu experimentieren. Ziemlich früh stand für sie fest, dass sie das neue Spiel für das N64 Disk Drive herausbringen wollten und die Hardware davon voll auszunutzen. Früh standen Ideen wie eine beständige Welt, die sich durch den Spieler dauerhaft verändern ließen im Raum. Das kleine Team nahm sich das Grundgerüst des Mario 64 Spiels und modifizierten es nach Belieben. Die erste Hälfte der Entwicklung wurde damit verbracht, viele verschiedene Konzepte zu versuchen. Miyamoto beispielsweise schlug vor, das komplette Spiel innerhalb der Mauern einer Burg spielen zu lassen. Es sollten ähnlich wie in Super Mario 64 jedes Zimmer zu einer anderen Umgebung führen, zum Beispiel zu einer Wiese oder einem Ozean. Diese Idee wurde aber sehr schnell wieder verworfen. Eine andere Idee war es, das Spiel in die Ego-Perspektive zu bringen. Dieser Vorschlag wurde von Koizumi abgelehnt, der schon viel Zeit in die Animation und das Aussehen von Link gesteckt hatte. Er wollte, dass das Charaktermodell von Link jederzeit sichtbar sein sollte. Währenddessen wurde auch beschlossen, nicht auf das N64 Disk Drive zu setzen. Die Ladezeiten hätten dem Team zu lange gedauert und hätte zu viele Einbußen in der Animation gehabt. Ein weiteres Problem war der Kampf im 3D-Raum. Der Kampffluss sowie die Kameraführung war eines der größten Probleme, welches die Entwickler lösen mussten. Um sich Inspiration zu holen, statteten Osawa, Koizumi und Ikeda dem Toei Kyoto Studio Park einen Besuch ab. Hierzu das Zitat von Osawa.
Als wir uns alles anschauten, war es so heiß, dass wir uns in einem Haus abkühlen wollten. Dort fand gerade eine Ninja-Show statt. Mehrere Ninja umzingelten den Hauptsamurai und einer von ihnen schleuderte eine Kettensichel. Der Samurai fing sie mit seinem linken Arm, die Kette spannte sich und der Ninja bewegte sich im Kreis um ihn herum.
Dieses Ereignis war ausschlaggebend für die Entwicklung des Lock-On-Systems, auch als Z-Triggering bekannt. Mit diesem System blieben Gegner im Visier und wurden mit einem unsichtbaren Band an Link gebunden. Koizumi entwarf darauf dann einen Lock-On-Marker, der dem Spiel signalisieren sollte, an welchem Objekt Link gerade gebunden war. Später benannte Osawa diesen feenartigen Marker in Navi, da er den Spieler durch das Spiel navigiert. Dass Link einen Begleiter bekam, wollte Miyamoto schon im A Link to the Past einführen, wurde im neuen 3D-Zelda jetzt endgültig implementiert. Die nächste große Idee, die umgesetzt werden sollte, war ein Pferd, auf dem Link reiten konnte. Das Team fotografierte als Referenz verschiedene Pferde, um beim Design zu helfen. Kurzzeitig wurde sogar mit dem Gedanken gespielt, ein echtes Pferd ins Studio zu mieten, was später aber verworfen wurde. Als das Pferd fertig war, fehlte dem Team ein Ort, dieses zu testen. So erstellte der Designer Makoto Miyanaga die Hylianische Steppe. Ein weitläufiges Areal in der Mitte der Spielwelt, welches die verschiedensten Orte miteinander verbindet. Ursprünglich war die Karte dicht mit Bäumen besiedelt, da das Reiten dadurch aber zu schwer war, wurden die Bäume wieder entfernt und durch Routen, Straßen und verborgene Geheimnisse ersetzt. Irgendwann mitten in der Entwicklung kam Miyamoto der Gedanke, dass er wieder eine jüngere Version von Link im Spiel haben möchte. Um bei der Animation Zeit zu sparen, setzte sich Koizumi daran, die Animationen vom älteren Link auf den jüngeren zu übertragen und testete, ob das ging. Das Vorhandensein von zwei Links wurde dann auch in der Spielgeschichte berücksichtigt. Ziemlich früh stand fest, dass Link irgendwann das Masterschwert ziehen und in die Zukunft reisen würde. Später, als die Basis für das Spiel fertig war, wurde das Team wieder vergrößert. Zu diesem Zeitpunkt holte Miyamoto Eiji Aonuma mit ins Team. Obwohl Aonuma keine große Erfahrung mit Spielen hatte, wurde er mit der Aufgabe der Erstellung von den Dungeons anvertraut. Er begann zuerst, seine Ideen auf Papier zu zeichnen. Da Aonumas Eltern Schreiner waren und er viel Erfahrung und Talent als Puppendesigner hatte, half ihm dieses Wissen bei dem Verständnis, komplexe Dungeons zu visualisieren. Eine seiner ersten Ideen war ein Gang, der sich drehte und später verziehen sollte. Diese Idee wurde später in den Waldtempel mit eingebaut. Zusammen mit anderen Mitgliedern des Teams optimierte er die Dungeons so, dass die Items immer eine wichtige Rolle spielten. Der Entwickler Morita, der schon das Angel-Minispiel in Link's Awakening implementiert hatte, sollte den Wassertempel optimieren. Da zu diesem Zeitpunkt die Fischmodelle schon fertig waren, experimentierte Morita immer wieder herum und erschuf so sein zweites Angel-Minispiel für ein Zelda-Spiel. Die Entwicklung des Spiels neigte sich langsam dem Ende. Miyamoto allerdings brachte immer wieder neue Ideen, die ins Spiel integriert werden sollten. So kam das berittene Bogenschießen dazu. Technisch konnte der Schwertkampf zu Pferd leider nicht implementiert werden. So wurde diese Idee erst wieder zurückgestellt. Eine Kleinigkeit, die für Miyamoto wichtig war, war es, Hinweisschilder beliebig mit dem Schwert zerschneiden zu können. Außerdem sollten abgetrennte Holzschilder im Wasser schwimmen können. Um so viele Anforderungen dem Spiel hinzufügen zu können, wuchs das Team mittlerweile auf 120 Personen an. Ab diesem Zeitpunkt machte Nintendo Druck und wollte das jetzt Zelda 64 genannte Spiel bis zum Herbst 1998 veröffentlichen. Morita schaffte zusammen mit Koizumi die Geschichte um das Spiel, außerdem wurde die Ocarina als Kernelement hinzugefügt. Mit dieser Idee und zusammen mit dem Zeitreise-Feature erhielt das Spiel dann auch seinen endgültigen Namen. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Die Entwickler schafften es nach dreijähriger Entwicklung, das Spiel im November 1998 zu veröffentlichen. Mit 7,6 Millionen verkauften Einheiten und seinem immensen Erfolg würde dieses Spiel neue Maßstäbe für Zelda-Spiele setzen. Nach der Veröffentlichung von The Legend of Zelda Ocarina of Time hatte Nintendo ein Problem. Die Kosten und der Aufwand der Videospielentwicklung stieg mit Aufkommen der 3D-Technologie. Die Teams wurden immer größer und mussten mit immer mehr Technik umgehen. Noch dazu wuchsen auch die Erwartungen der Fans. Nintendo war sich sicher, dass Spiele schneller und kostengünstiger fertig werden mussten. Mit diesem Hintergrund verfügte Miyamoto auch, dass das Unternehmen mit weniger mehr erreichen musste. Da Ocarina of Time ursprünglich für das Nintendo 64 Disk Drive konzipiert war, und bereits das Remake von Link's Awakening DX für den Game Boy Color, großen Anklang fand, wollte Miyamoto auch ein Remake für das N64 Disk Drive entwickeln. Dieses als Ura-Zelda bekannte Spiel sollte neue Dungeons hinzugefügt bekommen und weitere Verbesserungen, die sich der besseren Hardware zunutze machen konnte. Für dieses Projekt wurde Eiji Aonuma beauftragt. Aonuma allerdings war nicht gerade davon begeistert, wieder mit Ocarina of Time arbeiten zu müssen und dabei nur vorhandene Dungeons neu zu entwerfen. Er wollte lieber sein eigenes Zelda-Spiel entwickeln und bekam dafür schließlich auch die Erlaubnis. Vorausgesetzt, er konnte dies innerhalb eines Jahres schaffen. Ihm standen dafür gerade mal die Hälfte des Zelda-Teams zur Verfügung. Mit einigen Neuzugängen schafften sie es auf 50 Entwickler. Koizumi hatte zu diesem Zeitpunkt an einem Prototypen zu einem Zeitreisespiel gearbeitet, welches sich stark von dem Film Lola rennt inspirierte. In diesem Prototypen fand das Geschehen innerhalb einer Woche statt. Durch die Manipulation der Zeit konnte das Spiel aber in weniger als einer Stunde abgeschlossen werden. Schließlich wurde Koizumi von seinem Projekt abgezogen und sollte zusammen mit Aonuma an dem neuen Zelda-Spiel arbeiten. Der Arbeitstitel dieses neuen Spiels war Zelda Gaiden. Koizumi übernahm die Idee seines letzten Projektes und präsentierte Aonuma die Idee eines Zeitreisespiels. Sie experimentierten viel mit den Mechaniken von Zeitreise rum und kamen letztlich auf ein 3 Tage täglich grüßt das Murmeltier ähnliches Spielprinzip. Die Entwickler wollten sich bei diesem Spiel mehr auf die Einzigartigkeit der Orte orientieren, anstatt eine epische Geschichte zu erzählen. Die Verbundenheit und die Tiefe der Charaktere stand im Vordergrund. Dafür sollten die Anzahl der Dungeons minimiert werden. Es stand auch von Anfang an fest, dass es sich diesmal um ein düsteres, erwachseneres Zelda handeln sollte. Wieder einmal bedienten sich die Entwickler verworfener Ideen aus alten Spielen. Da die Zeit von 12 Monaten knapp war, entschied man sich größtenteils auf die Charaktermodelle des vorherigen Spiels zurückzugreifen. Ein Charakter, der laut Aonuma zu wenig Aufmerksamkeit bekam, war der Maskenhändler. Man hatte die Idee, dass Link sich jederzeit mit der Hilfe von Masken zu anderen Formen transformieren konnte. Die 3 Hauptmasken sollten die Elemente widerspiegeln. So stand die Deko-Maske für Luft, die Goronen-Maske für die Erde und die Zora-Maske für Wasser. Auch der Schwierigkeitsgrad wurde wieder angepasst. Während Ocarina of Time einsteigerfreundlich war, sollte Zelda Gaiden herausfordernder sein. Zu diesem Zeitpunkt wurde den Entwicklern schnell klar, dass sie es nicht schaffen würden, das Spiel innerhalb eines Jahres fertigzustellen. Miyamoto begann also damit, das Team wieder zu vergrößern. Da sich das N64DD immer wieder verschoben hatte, entschied sich das Team, auf eine andere Erweiterung zu setzen. Das Nintendo 64 Expansion Pack. Diese Erweiterung erhöhte den Arbeitsspeicher der Konsole um 4 MB auf insgesamt 8 MB. Ursprünglich war geplant, das Expansion Pack zusammen mit dem Disk Drive herauszubringen. Aber aufgrund der Verzögerung des Disk Drive wurde das Expansion Pack schon früher herausgebracht. Auf der Space World 1999 wurde dann die erste Demo von Zelda Gaiden gezeigt. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt schon zu 50% fertig. Gleichzeitig teilte Nintendo mit, dass das Spiel Ura Zelda immer noch in Entwicklung ist. Zelda Gaiden bekam nach der Space World dann auch noch seinen finalen Namen, Majora's Mask. Das Team wurde weiter vergrößert und stand unter enormem Druck. Einige der Entwickler ließen ihren Frust in den Dialogen aus. So kam es vor, dass sich Dekus im Spiel beschwerten, dass sie keine Zeit mehr für ihre Frauen und Kinder haben. Das Endergebnis dieser Bemühung war letztlich aber eine Fortsetzung von Ocarina of Time, die auf der gleichen Technik basiert, aber ein zugrunde liegend anderes Spiel war. Nintendos hauseigenes Debugging-Team hatte noch schwer mit der Zeitreisemechanik zu kämpfen und als die ersten Exemplare zu Club Nintendo geschickt wurden, erhielten die Entwickler viel verärgerte Rückmeldungen. Später wurden die Rückmeldungen aber immer positiver. Nach einem Jahr Überstunden, Stress und vielen Krisensitzungen wurde Majora's Mask dann im April 2000 veröffentlicht. Der damalige Präsident von Nintendo, Hiroshi Yamauchi, wollte mit dem Slogan "This time there's a fear in Zelda" auf den düsteren Ton des Spiels hinweisen. Mit nur 3,36 Millionen Verkäufen begann mit diesem Spiel eine schwere Zeit für das Zelda-Franchise. Nintendo würde in den nächsten Jahren Schwierigkeiten haben, die Prioritäten von Zelda richtig einzuordnen. Damit eingehend begann hier eine Zeit, in der Zelda in eine Art Identitätskrise geriet. Aber mehr darüber erfahrt ihr in unserem nächsten Zelda-Special. Bis dahin schreibt uns doch auf Instagram in die Kommentare, welches Zelda ihr am liebsten habt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Tobi.